Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung und Aufnahme hier bei euch. Wir hatten gestern einen sehr schönen Tag. Ich durfte lange reden und das Essen war gut. Eure Leute waren sehr aufmerksam. Wir hatten einen guten Tag. Ich bringe euch ganz herzliche Grüße von der Evangelischen Freikirche in Siegburg. Und wir als Familie freuen uns, dass wir dieses Wochenende mal wieder bei euch sein dürfen. Euer Pastor Gerd Riegel hat zur Begrüßung gesagt, ich soll mich wohlfühlen bei euch. Das ist gar nicht schwer, ich fühle mich wohl. Es hat nur einen Nachteil für euch, wenn ich mich wohlfühle, predige ich lange. Ich versuche trotzdem, mich kurz zu fassen, beziehungsweise ich habe heute eine verhältnismäßig kurze Predigt dabei. Eine der ältesten Sportarten, die es überhaupt gibt, ist der Wettlauf. Also wir haben historische Dokumente, die Siegerlisten beinhalten aus dem Jahre 776 vor Christus. Und den Wettlauf als solchen, den gibt es wahrscheinlich schon seit etwa 2000 Jahren vor Christus. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Wettlauf, diese Sportart, in der Bibel relativ häufig vorkommt, als Bild, als Vergleich herangezogen wird. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns auch schon mal irgendwo einen zumindest kleinen Wettlauf mitgemacht hat. Irgendein Sprint in der Schule, da wird man ja dazu gezwungen, das freiwillig zu tun. Und es gibt auch Leute, die laufen wirklich freiwillig, ganz, ganz lang und viel, viel weiter. Darf ich mal fragen, wer von euch ist schon mal einen Marathon oder zumindest einen Halbmarathon gelaufen? Gibt es jemanden? Die sind wahrscheinlich alle in Lübeck, oder? Gehört, die sind ein bisschen jünger da. Also ich selber auch nicht, ich würde mir sowas nicht antun. Meine Frau trainiert für sowas. Ich weiß nicht, wann sie das schafft, aber sie trainiert dafür. Mal gucken, wie das ausgeht. In der Bibel gibt es einen Text, oder es gibt mehrere Texte, aber einen dieser Texte möchte ich predigen, in denen das Leben als Christ mit einem Wettlauf verglichen wird. Und man muss selbst nie einen Marathon gelaufen sein oder ein Spitzensportler sein, um zu verstehen, so einen Marathon über 42 Kilometer, den gewinnt man nicht einfach zufällig oder so ein Ding läuft man nicht einfach nebenbei. So, man wacht nicht samstagmorgens auf und sagt, ach, ich gehe mal zum Marathon und laufe da mal mit und wahrscheinlich gewinne ich auch. Nein, jeder versteht, wenn man einen Wettlauf laufen will, dann gehört dazu zum einen ganz viel Motivation, dazu gehört Disziplin, Fokus, man muss sich darauf vorbereiten und es macht Sinn, mit Leuten zu reden oder zumindest Informationen zu lesen von Menschen, die diesen Lauf schon mal gelaufen sind. Ja, wenn man mit Spitzensportlern spricht, die Erfahrungen haben mit einem Marathon, dann bekommt man Ratschläge, die ganz wichtig und wertvoll sind, damit man nicht nur losläuft, sondern irgendwann mal auch am Ziel ankommt. Das ist ganz entscheidend. Und jeder von uns versteht, ein Läufer macht eigentlich eine relativ einfache Sache. An irgendeinem Punkt startet er. Es gibt diesen Startblock. Und der Läufer, während er in diesem Startblock ist, er weiß, wo er hin will, oder? Er läuft nicht los und überlegt sich dann zwischendurch, wo laufe ich eigentlich hin? Sondern schon beim Start weiß er, wo das Ziel ist. Und irgendwann läuft er dann los. Und was tut er unterwegs? E-Mails erledigen, Telefonate führen, WhatsApp checken. All das macht er in der Regel nicht. Ein Läufer hat ein Ziel und alles, was er tut, ist, auf dieses Ziel fokussiert zu sein, um dort anzukommen. Ein Läufer nimmt auch nicht irgendeinen Ballast mit. Also er hat bestimmt viele wichtige Gegenstände zu Hause, aber die nimmt er ganz sicher für seinen Wettlauf nicht mit. Und das Entscheidende dafür, ob er am Ziel ankommt, ist doch wirklich das, was er unterwegs macht. Sogar wenn ein Läufer mal schlecht gestartet ist, gerade bei einem Marathon ist das nicht so entscheidend, wie gut man aus den Startlöchern kommt, viel wichtiger ist, ob man durchhält. Und das, was er unterwegs tut oder eben nicht tut, entscheidet darüber, ob der Läufer am Ziel ankommt. Und genau diese Eckdaten, genau diese Dinge werden in der Bibel mit dem Christsein verglichen, denn Christsein ist total ähnlich. Wie ein Marathonlauf, wie ein Wettlauf. Christsein beginnt damit, dass man eine Entscheidung trifft, ich glaube Jesus, ich vertraue Jesus. Ich vertraue darauf, dass er gelebt hat und dass es eine Relevanz für mein Leben hat. Ich vertraue darauf, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und dass ich Vergebung meiner Sünden bekommen kann. Das nennen wir Bekehrung. Die Bekehrung wird bestätigt durch die Taufe, man bekennt sich zu Jesus. Das ist das Loslaufen. Und was ist das Ziel? Relativ einfach. Das Ziel ist der Himmel, ist die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn man sich bekehrt, ist man nicht sofort im Himmel angekommen. Also die wenigsten zumindest. Manche haben dieses Glück. Aber die meisten anderen und eben alle wir sind unterwegs. Das Ziel ist vor uns, für manche weit vor uns. Wir wissen nicht, wann wir ankommen, aber wir wissen, das Ziel gibt es. Und das, was wir unterwegs tun, was wir dazwischen machen in diesem Leben, entscheidet genauso wie bei einem Läufer darüber, ob wir am Ziel ankommen oder nicht. Und die Gefahr ist definitiv da, das Ziel im Laufe des Lebens aus den Augen zu verlieren. Ich erinnere mich sehr gut, als ich mich bekehrte, als ich die Entscheidung traf, mein Leben mit Jesus zu leben. An diesem Abend dachte ich, ach, bestimmt kommt Jesus diese Nacht wieder. Ich habe zwar morgen einen Englischtest, aber eigentlich brauche ich ja nicht dafür zu lernen, oder? Ich meine, wenn Jesus morgen diese Nacht wiederkommt, wäre es ja vergeudete Zeit. Am nächsten Morgen wachte ich auf und war immer noch hier und war froh, dass ich doch für den Englischtest gelernt habe. Und so gibt es viele Dinge, die man vielleicht ausblenden könnte, wenn wir wüssten, wann Jesus wiederkommt oder wann das Leben hier auf der Erde zu Ende ist. Aber nein, wir leben das Leben und gleichzeitig haben wir dieses Ziel hoffentlich vor Augen. Und wir haben einen Text, der uns sagt, worauf es dabei ankommt. Worauf sollen wir achten, damit wir wirklich bei dem Ziel, das wir uns als Christen gesetzt haben oder das Gott uns gesetzt hat, dass wir ankommen. Der Text steht in Hebräer Kapitel 12. Ja. Der erscheint sowieso nicht davon, der erscheint nur ein schönes Bild. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema Glauben, das Ziel vor Augen. Und der Text steht in Hebräer Kapitel 12 in den ersten drei Versen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er das alles ertragen? Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr unterwegs nicht den Mut verlieren. Großartiger Text, der schön beschreibt, worauf es beim Christsein ankommt. Wir haben gestern über Hebräer Kapitel 11 gesprochen und das ist der Zusammenhang, das ist der Kontext unseres Textes. In Hebräer Kapitel 11 werden ganz viele Menschen aufgezählt aus dem Alten Testament, die ihren Glauben vorbildlich gelebt haben. Menschen, die Gott vertraut haben, denen Gott etwas in Aussicht gestellt haben und diese Menschen standen vor der Entscheidung, glaube ich Gott, vertraue ich Gott oder vertraue ich ihm nicht? Denke ich, dass es wahr ist, was Gott sagt oder denke ich, dass Gott lügt? Und wir haben in diesem Kapitel gesehen, Glaube bedeutet nicht nur daran zu glauben, dass Gott existiert und auch nicht einmal einfach nur zu glauben, dass das, was Gott sagt, stimmt, sondern Glaube bedeutet, ich vertraue dem, was Gott sagt und richte mein Leben danach aus. Solange der Glaube theoretisch bleibt, ist es nicht der Glaube, von dem das Neue Testament, von dem die ganze Bibel spricht. Glaube bedeutet, Gott zu glauben und mein Leben danach auszurichten, konkrete Entscheidungen zu treffen, die zeigen, dass ich Gott glaube und Gott vertraue. Ein einfacher Vergleich vielleicht, wenn wir den Wetterbericht schauen und es wird angekündigt, dass es heute Nachmittag regnet und wir haben einen Spaziergang geplant. Beim Wetterbericht hat man immer die Möglichkeit, zu glauben oder nicht zu glauben, richtig? Wie äußert sich das, wenn Regen angekündigt wird und ich das glaube? Dann nehme ich einen Regenschirm mit oder bleibe zu Hause, das ist die Alternative. Wenn ich dem Wetterbericht nicht glaube, dann gehe ich spazieren, obwohl Regen angekündigt wurde, aber ich nehme keinen Regenschirm mit, weil ich glaube es nicht, dass es regnen wird. Und so ähnlich ist das mit Gott. Wenn ich Gott glaube, werde ich entsprechende Entscheidungen treffen. Wenn ich Gott nicht glaube, dann lebe ich mein Leben, so wie ich das für richtig halte, mit den entsprechenden Konsequenzen. Und wir haben gesehen in Hebräer 11, was bedeutet es denn nun, Gott zu glauben? Was bedeutet es, Gott zu glauben, wenn ich Christ werde? Ich muss Gott glauben, der sagt, als Menschen sind wir sündig. Ich finde, das ist relativ einfach zu glauben, denn ich kenne niemanden, auch wir haben ganz tolle Kinder, aber selbst die sind, genauso wie ihre Eltern, schlicht und ergreifend sündige Menschen. Wir machen Fehler und Gott sagt, wir Menschen sind alle schuldig vor ihm. Das kann man glauben oder nicht, ich finde es schwer, das zu ignorieren. Aber dann sagt Gott noch mehr, Gott sagt, ihr könnt dieses Problem selber nicht lösen. Ich kenne sehr gute Menschen, die das tatsächlich nicht auf die Reihe kriegen und ich selber am wenigsten. Aber Gott sagt, ich habe eine Lösung für dieses Problem. Ich habe meinen Sohn für euch sterben lassen. Ich bezahle die Schuld für euch. Wer mir vertraut, dem schenke ich Vergebung. Ich gebe zu, das ist gar nicht so einfach zu glauben. Wie kann der Tod von jemandem, der vor 2000 Jahren an einem Kreuz gestorben ist, mit meiner Schuld etwas zu tun haben? Aber Gott sagt das. Und ich habe die Wahl, das zu glauben oder nicht zu glauben. Und dann sagt Gott noch mehr, ich schenke dir nicht nur die Vergebung, sondern es lohnt sich, mit mir und für mich zu leben. Richte dein Leben nach meinem Willen aus. Dein Leben wird erfolgreich sein, dein Leben wird erfüllt sein, wird gesegnet sein, wird beschenkt sein. Nicht, dass alle Probleme wegbleiben, aber Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und Christen glauben das. Und Christen leben ihr Leben entsprechend und richten ihr Leben danach aus. Und so haben wir in Hebräer 11 eine Liste von Menschen aus dem Alten Testament, die genau das getan haben. Da haben wir einen Noah. Eine unglaubliche Geschichte. Da ist ein Mann, dem Gott sagt, bau mal ein Schiff auf dem Trockenen. Weit und breit kein Meer, bau ein Schiff. Es kommt eine Sintflut. Noah hat noch nie eine Sintflut gesehen. Alle haben Spaß, nur Noah nicht, er baut eine Arche, weil Gott es gesagt hat. Abraham lebt in Ur in Chaldea, eine der modernsten Städte, die es damals gab. In Ur von Chaldea gab es 3000 Jahre vor Christus fließendes Wasser in den Wohnungen. Gott sagt, verlass diese Metropole, zieh in die Wüste. Und Abraham tut es, weil er Gott geglaubt hat. Und Mose ist mindestens genauso spektakulär. Mose hat die Möglichkeit, am Hof des Pharao Karriere zu machen, ein großer Mann zu werden, in Luxus, in Reichtum zu leben. Und Mose entscheidet sich, ich lebe lieber für Gott und leide dadurch, lebe ein Leben in der Wüste, lieber ein Leben mit wenig Sünde und viel Gott, als viel Luxus und weit weg von Gott. Mose glaubt Gott und Gott belohnt ihn dafür. Und dieses Kapitel 11 endet eigentlich nicht in Kapitel 11, sondern wird fortgesetzt in Hebräer Kapitel 12 mit unserem Text, in dem der Blick von diesen Menschen, die vorher Gott geglaubt haben und die nicht enttäuscht worden sind, der Höhepunkt dieses Textes findet sich eben in unserem Abschnitt. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Der Schreiber sagt, es gibt so viele Zeugen, es gibt Vorbilder, es gibt Menschen, die genau diesen Glauben, zu dem ich euch herausfordere, schon gelebt haben. Wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Wettkampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Das Ziel ist klar, aber der Weg ist lang und deshalb ist das Christsein auch tatsächlich mehr wie ein Marathon als ein Sprint. Und unser Text gibt uns drei Hinweise, wie man so läuft, dass man am Ziel auch ankommt. Und der erste Tipp ist, schau dich um. Schau dich um. Du bist nicht der Einzige, du bist nicht der Erste, der diesen Lauf läuft. Es gibt Zeugen, es gibt Vorbilder. Das ist eigentlich bei jeder Sportart so. Wenn ihr mal irgendwo ins Stadion geht oder einfach Fußball guckt oder andere Wettkämpfe, die irgendwo stattfinden, Olympische Spiele, in den Interviews vorher werden immer irgendwelche Spitzensportler aus der Vergangenheit, ich will nicht sagen vorgeführt, aber eingeladen. Sie werden interviewt und diese Profis, die genau diesen Sport selber schon mal gemacht haben, die erfolgreich waren, die werden dann befragt. Also bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft, viel anderen Sport schaue ich ehrlich gesagt nicht. Aber da dürfen immer die deutschen Stars der Vergangenheit auftreten. Oliver Kahn ist immer da, Mehmet Scholl, sogar Lothar Matthäus. Ich bin froh, wenn der mal irgendwann nicht mehr kommt. Aber alle diese Leute, die mal sehr gut Fußball gespielt haben, werden immer und immer wieder eingeladen, werden interviewt und sie kommentieren und sie sagen, was die Chancen sind, sie sagen, worauf zu achten ist. Sie sind einfach kompetent, sie kennen sich damit aus, sie wissen, wie sich das anfühlt, 90 Minuten oder 120 Minuten im Champions League Viertelfinale zu spielen und dann doch rauszufliegen. All diese Dinge kennen sie und der Schreiber sagt, schau dich um. Das Leben als Christ ist wie in einer Arena. Da sitzen Menschen auf den Rängen, die genau diesen Lauf schon mal gelaufen sind. Und das sind eben die sogenannten Glaubenshelden aus Hebräer Kapitel 11. Das sind Menschen, die für Gott gelebt haben, die für Gott gelitten haben und die trotzdem durchgehalten haben. Der Schreiber sagt, schau sie an. Und dann zwei Kapitel später in Hebräer Kapitel 13 sagt er, es sind nicht nur die Helden der Vergangenheit, sondern der Schreiber sagt, in jeder Generation, in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde, vielleicht in deiner Familie, gibt es auch Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und die Jesus treu sind, die treu nachfolgen, die dranbleiben in guten und in schwierigen Zeiten, die vorbildlich und kompromisslos laufen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, schaut in eure eigene Mitte, es gibt Lehrer, es gibt Leiter, schaut ihr Ende an. Es gibt ältere Menschen, auch in dieser Gemeinde, die schon lange dabei sind. Geh mal auf sie zu, lad dich selber bei ihnen zum Kaffee ein, die meisten haben nichts dagegen, und frag sie mal, lieber Bruder, liebe Schwester, wie war das, als du mal jünger warst? Wie hast du dein Leben mit Gott erlebt? Was hast du mit Gott erlebt? Und ältere Leute erzählen gerne davon. Nicht, dass immer alles einfach war, nicht, dass immer alles glatt lief, nicht, dass sie immer alles richtig gemacht haben, aber sie werden dir erzählen, dass es sich gelohnt hat, Gott zu vertrauen und mit Gott zu leben. Und dazu lädt der Schreiber ein, schau dich um, du bist nicht der Einzige. Das Schöne in der Bibel ist, die Helden aus Hebräer Kapitel 11, das sind nicht alles irgendwie vollkommene Menschen. Das sind auch alle sehr unvollkommene Menschen. Die Bibel verschweigt nicht, dass es sehr normal sterbliche Menschen sind, die Fehler gemacht haben wie du und ich und manche sogar noch heftigere Fehler. Aber das alles ist kein wirkliches Problem, wenn man Gott vertraut und wenn man dranbleibt. Also schau dich mal um während deinem Wettlauf. Es gibt einen weiteren Ratschlag. Schau dich nicht nur um, sondern schau dich mal selber an. Schau in den Spiegel, könnte man sagen. Der Schreiber sagt, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Gute Läufer laufen so gut wie nie in irgendeinem Pelzmantel. Also erfolgreiche Sportler sind ja relativ reiche Menschen heutzutage. Aber sie tragen ihren Reichtum, zumindest beim Wettkampf, nicht zur Schau. Ganz im Gegenteil. Also Sportler sind manchmal angezogen, da schämt man sich ein bisschen fremd. Aber das ist denen völlig egal. Die ziehen sich so knapp an, wie man sich nur knapp anziehen kann. Sie tragen keine Rucksäcke, sie haben auch keinen Sack Kartoffeln oder sonst einen Rucksack mit einem Laptop mit. Sie haben nur das Allernötigste. Damals, übrigens bei den Olympischen Spielen, bei den ersten Olympischen Spielen, die natürlich ein bisschen später waren als neutestamentliche Zeit, da hat man alle Wettkämpfe nackt durchgeführt. Barfuß, nackt, geölt. Und alle, die jetzt Böses denken, zu den Wettkämpfen waren Frauen nicht zugelassen. Also die Männer waren unter sich und liefen da alle nackt rum. Komische Geschichte, aber es ist genau dieser Hintergrund. Sie haben gesagt, wir nehmen keinen unnötigen Ballast mit. Heute zieht man ein bisschen was an, aber das ist wirklich nur ein bisschen. Weil jeder Sportler weiß, wenn ich Ballast dabei habe, bin ich langsamer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, ist geringer. Und so sagt der Schreiber unseres Textes, sagt Gott uns durch diesen Text, verzichte auf Dinge, die dich davon abhalten, erfolgreich zu laufen. Und er spricht eigentlich von zwei Dingen. Er sagt, er nennt Dinge, die neutral sind, die nicht unbedingt schlecht sind, aber die uns daran hindern. Und er spricht zum Zweiten von Sünde, die man lassen soll. Beides gibt es. Dass Sünde uns vom Laufen abhält, ist klar, das ist offensichtlich. Sünde hindert uns dabei, treu als Christen zu leben. Aber dann gibt es auch Dinge, die sind gar nicht Sünde an sich, aber die können zum Problem werden. Das kann im Prinzip alles sein. Das kann dein Körper, das kann deine Gesundheit sein, das kann deine Familie sein, es kann dein Hobby sein, es kann dein Handy sein, es kann ein Computerspiel sein, es kann dein Beruf sein, es kann alles sein. Dinge, die für sich genommen keine Sünde sind, aber die mich so intensiv beschäftigen, die mir so viel Zeit und Energie und Konzentration wegnehmen, dass ich eigentlich vergesse, wo mein Ziel ist. Dass ich ein Leben lebe, als ob ich immer hier bleibe, als ob der Lauf selber das Ziel wäre. Als ob es nicht eine Ziellinie gäbe, die ich erreichen will. Es gibt keine Sportler, die mit einem Rucksack laufen oder die ihre Schnürsenkel zusammenbinden und solche Experimente machen. Nein, sie geben ihr Bestes, um zu laufen, und sie verzichten auf alles, was sie davon abhält. Es wird berichtet, dass Napoleon, als er mit seiner Armee auf dem Rückzug aus Moskau war, dass er eine ganz große Herausforderung hatte. Seine einst sehr große, starke Armee war, ja, die Reihen waren geleert, viele Soldaten waren gefallen und Napoleon war auf dem Rückzug. Und die Armee war total geschwächt, aber man hatte eine große Beute, eine große Kriegsbeute. Man hatte viel Gold in Moskau erobert. Und irgendwann auf der Rückreise merkte Napoleon, wir müssen uns entscheiden. Entweder nehmen wir das Gold mit und kommen nie an, oder wir laden das Gold ab und haben eine Chance, es zurück nach Paris zu schaffen. Und irgendwann sagt Napoleon, wir laden die Kisten mit Gold ab. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, die Kisten waren kaum abgeladen, schon waren sie leer. Dann haben die einzelnen Soldaten sich die Taschen vollgestopft mit Goldbarren. Und es wird berichtet, dass die Konsequenzen verheerend waren. Die Männer brachen reihenweise zusammen. Und ob es nun stimmt oder nicht, ein Augenzeuge berichtet, dass ein einziger Goldbarren teilweise mehr als 30 Soldatenleben gefordert hat. Einer bricht zusammen, stirbt, die anderen nehmen sich den Barren, nach 2 Kilometern brechen sie selber zusammen. Das ist ein tolles Bild, auch wenn dramatisch, für das, wovor hier gewarnt wird. Man kann nicht alles schaffen. Man kann die Dinge nicht gleichzeitig machen. Man kann nicht konsequent als Christ leben und gleichzeitig so tun, als ob das Leben hier auf der Erde alles wäre, das Wichtigste wäre, möglichst alles mitnehmen. Es funktioniert nicht, denn die Kräfte sind begrenzt, die Zeit ist begrenzt und wir schaffen nicht alles und wir müssen auch nicht alles schaffen. Um das mal drastisch auf den Punkt zu bringen, man muss auf viel Gold verzichten, um die Goldmedaille zu erreichen, richtig? Ein Läufer verzichtet auf vieles unterwegs, um am Ende die Goldmedaille zu gewinnen. Und genau so ist das beim Christsein. Das Leben als Christ ist schön und das Leben auf dieser Welt ist schön. Und ich sage nicht, dass wir das Leben nicht genießen sollen. Gott hat dieses Leben gegeben und Gott hat dieses Leben geschenkt. Aber die Herausforderung ist, eine gute Balance zu finden und zu schauen, was ist Gott wichtig und was ist mir wichtig und was ist wichtiger. Paulus sagte einmal sehr dramatisch, diese Welt ist für mich gestorben und ich für diese Welt. Paulus, der, bevor er Christ wurde, ein sehr erfolgreiches Leben führte nach menschlichen Maßstäben, sagt, das, was ich in der Vergangenheit erreicht habe, erachte ich nun für Dreck, weil ich in Christus etwas viel Größeres geschenkt bekommen habe. Und ich strecke mich aus nach dem Ziel. Ich habe das Ziel im Blick und ich verzichte auf alles, was mich davon abhält. Wichtige und unwichtige Dinge und natürlich Sünde, die es verhindert, dass wir erfolgreich laufen. Das Gute an Hebräer Kapitel 12 ist, dieser Kampf gegen die Sünde, das ist nicht meine private Geschichte. Das Kapitel geht weiter, den Text lese ich jetzt nicht, aber ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen. Das Kapitel geht damit weiter, dass der Schreiber sagt, Gott ist auf deiner Seite und Gott hilft dir, die Sünde abzulegen. Gott ist sich völlig im Klaren darüber, dass dieses Leben als Christ kein Spaziergang ist, dass die Sünde uns immer wieder anhaftet, aber Gott hilft uns dabei, die Sünde abzulegen. Er ist wie ein liebender Vater, der seine Kinder erzieht, der ihnen hilft, besser zu werden, reifer zu werden. Und genau das tut Gott. Im Übrigen, Mitchristen helfen einem auch dabei. Wenn man zur Gemeinde geht, ist es die Chance, einander zu helfen, einander zu ermutigen, nicht einander fertig zu machen, wenn man versagt, sondern einander aufzurichten und gemeinsam zu laufen. Aber all diese Dinge muss man natürlich zulassen, sonst passieren sie nicht. Wenn ich Gott nicht in mein Leben hineinsprechen lasse, dann lebe ich mein Leben alleine, strampel mich ab, und die Sünde zieht mich runter und ich werde immer langsamer und verliere das Ziel aus den Augen. Es gibt einen dritten und letzten Punkt in unserem kurzen Text und der lautet, schau auf Jesus. Wir hatten, schau dich um, schau dich selber an und dann heißt es, schau auf Jesus. Ich lese den Abschnitt noch einmal. Und lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste,
welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Das Vorbild überhaupt für diesen Kampf, für einen erfolgreichen Wettkampf, ist Jesus selbst. Er ist schon da, wo wir als Christen hinwollen. Er ist schon in den Himmel gegangen und der Schreiber sagt, richte dich an Jesus aus. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, Jesus, der ist ja auch Gottes Sohn. Der hat ja gar nicht das Leben gelebt, das ich lebe. Er hat ja gar nicht diesen Kampf, er hat ja gar nicht diese Herausforderung. Doch, die hatte er mal. Das ist mit ein Grund, warum Gott in Jesus Mensch wurde. Gott wurde Mensch, um das zu erleben, was ich und du erleben. Jesus hat Versuchungen erlebt, Jesus hat Leid erlebt, Jesus ist sogar gestorben. Jesus weiß, wie sich das anfühlt, aber Jesus weiß auch, dass das nicht der Endpunkt war, sondern dass danach die Auferstehung und die Himmelfahrt kommt. Und deshalb haben wir in Jesus jemanden, den wir ansehen, der uns das perfekte Vorbild ist, der versucht wurde, aber nicht gesündigt hat. Und der uns versteht, wenn wir versucht werden. Er versteht uns auch, wenn wir versagen. Er weiß auch, wie schwer es ist, diesen langen Lauf zu laufen. Aber der Schreiber sagt, Jesus ist der Wegbereiter. Er ist der Anfänger und der Vollender. Er ist an deiner Seite. Er ist der Vollprofi, der diesen Lauf schon gelaufen ist und der neben dir herläuft. Das ist das Geniale am Christsein. Gott sagt uns nicht, ich sage euch, was die Richtlinien sind und ich hoffe, dass ihr es schafft und die Besten kommen an. Sondern Gott sagt, wenn du dich entscheidest, mir zu vertrauen, laufe ich mit dir. Und wenn du stolperst, richte ich dich auf. Und wenn deine Kräfte schwinden, ich bin da. Und zur Not trage ich dich über die Ziellinie. Das gibt es in keinem Marathon. Im Marathon musst du selber laufen, niemand darf dir helfen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Wir schauen auf Jesus, denn Jesus läuft mit, er versteht uns und er ist für uns da. Wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, der christliche Gott ist der einzige Gott, der Mensch wurde, der sich auf diese niedrige Stufe herabgelassen hat, um genau dafür qualifiziert zu sein, uns zu verstehen und uns zu helfen. Das findet ihr in keiner anderen Religion. Jede andere Religion hat eine Gottesvorstellung oder die Vorstellung eines Gottes, der weit weg ist. Und jede Religion funktioniert so, dass man sich Mühe geben muss, dass man besser werden muss, dass man die schlechten Taten durch gute Taten ausgleichen muss, um irgendwie sich hochzuarbeiten zu Gott. Die Bibel lehrt, Gott kam zu uns. Gott hat sich herabgelassen, er wurde selbst Mensch, um uns zu verstehen, um uns zu helfen. Und dann ist er zurückgekehrt auf den Thron, da wo er herkommt, da wo er hingehört. Er regiert und er sitzt sozusagen an der Ziellinie. Er läuft mit uns und gleichzeitig sitzt er an der Ziellinie und sagt, komm her, hier ist das Ziel, ich bin schon da, ich warte hier auf dich. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht einer deutschen Sportlerin, Ulrike Maisch. Sie ist Marathon-Europameisterin 2006 gewesen und sie sagte mal, wenn ich während eines Marathons gegen meinen inneren Schweinehund ankämpfen muss, dann denke ich an die Sachen, die ich mir gönnen werde, wenn ich das Rennen überstehe. Die Vorfreude auf das, was man lange entbehren musste, trägt einen dann ins Ziel. Und die Zuschauer an der Strecke und die Familie im Ziel tun ihr Übriges. Also diese Frau hätte auch einfach Hebräer 12 zitieren können oder selber schreiben. Sie sagt nämlich genau das. Sie sagt, es ist nicht einfach. Aber wenn du an das Ziel denkst und daran denkst, wer da ist, und wenn du daran denkst, was dich da erwartet, dann läufst du. Dann hast du Kraft. Du musst nur den Fokus darauf bewahren, denn das Schönste kommt noch und nichts anderes verspricht uns Gott. Das Leben hier auf der Erde ist nicht alles. Und unabhängig davon, ob du auf der Sonnenseite des Lebens lebst oder auf der anderen Seite, das Ziel ist hervorragend. Und das ist nicht ein Vertrösten. Viele Menschen denken ja, ihr Christen, ihr vertröstet die Menschen auf ein Jenseits, damit sie sich besser fühlen. Ja, das kann man böse so formulieren, aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, nein, es geht um viel mehr. Da ist ein Gott, der auf unserer Seite steht, der alles dafür getan hat, damit wir ankommen und der uns dabei hilft, zu laufen und auch anzukommen. Wer das glaubt, der hält das nicht nur für wahr, sondern richtet sein Leben danach aus. Das ist die Aufforderung, das ist die Einladung. Ihr Lieben, ich denke, dass wir als Christen viel mehr an den Himmel denken sollten und vielleicht auch ein bisschen mehr darüber träumen. Viel mehr darüber nachdenken, dafür schwärmen, uns danach sehnen. Eigentlich machen wir das bei allen anderen Dingen auch. Schaut mal, wenn jemand heiraten will, dann denkt und redet er fast über nichts anderes. Und wenn Menschen ihr erstes Kind kriegen, dann reden sie auch immer über ihr Kind. Nicht nur die Kinder im Bauch reden darüber, sondern die Eltern reden noch viel mehr über die Kinder. Wenn man sich ein Haus baut, wenn man sich ein neues Auto bestellt, man wartet darauf, ziemlich sehnsüchtig. So sollten wir das mit dem Himmel auch haben. Im Diesseits bewusst leben, das Leben gestalten, aber nie aus dem Blick verlieren. Das Schönste kommt noch. Und das Gute ist, Gott verspricht, dass wir es schaffen, weil er auf unserer Seite ist. Der Schreiber sagt ganz am Ende, wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut niemals verlieren. Darauf kommt es an. Das ist entscheidend. Das ist ein Versprechen, das Gott uns macht. Und das ist total ermutigend. Ich möchte schließen mit einem Text von einem griechischen Philosophen, ein Zeitgenosse von Jesus, Paulus Petrus. Okay, er lebte kurz nach Jesus, 50 nach Christus lebte Epiktet. Und dieser griechische Philosoph sagte einmal über Wettläufer Folgendes. In einem Text, der überschrieben ist mit den Worten, man muss sich entscheiden, sagt er, du willst bei Olympia siegen? Das will ich auch, denn das ist eine schöne Sache. Aber denke an die Voraussetzungen und Folgen und dann erst geh an die Sache heran. Du musst dich einer strengen Disziplin unterwerfen, eine Diät einhalten, darfst keinen Kuchen mehr essen, musst nach einem genauen Plan trainieren, zu festgesetzter Zeit bei Hitze und Kälte. Dann darfst du kein kaltes Wasser und keinen Wein trinken, wenn du Lust dazu hast. Kurz, du musst dich deinem Trainer wie einem Arzt ausliefern. Dann geht's zum Wettkampf. Es kann vorkommen, dass du dir die Hand verrenkst, den Fuß verstauchst und viel Staub schlucken musst. Manchmal bekommst du sogar Schläge, und nach all diesen Anstrengungen musst du vielleicht am Ende eine Niederlage hinnehmen. Wenn du dies alles bedacht hast und immer noch Lust hast, dann nimm an den Spielen teil. Sehr, sehr weise Worte. Ich habe mir die Freiheit genommen, diesen Text einfach mal zu christianisieren bzw. zu übertragen auf das christliche Leben. Und das könnte dann so klingen. Du willst Christ sein? Das will ich auch, denn das ist eine schöne Sache, aber denk an die Voraussetzungen und Folgen und dann erst geh an die Sache heran. Du musst dich von Gott disziplinieren lassen, dich an sein Wort halten, solltest Sünde vermeiden, zu jeder Zeit. Du musst auf vieles verzichten, was du eigentlich gerne hättest und was dir sicher Spaß machen würde. Du kannst nicht mehr für die Werte und Ziele dieser Welt leben. Kurz, du musst dich Jesus als deinem Herrn ausliefern. Dein Ziel ist der Himmel. Auf dem Weg dorthin wirst du Schwierigkeiten erleben, du wirst häufig versagen, du wirst niedergeschlagen sein. Manchmal wirst du sogar ausgelacht werden, aber nach all diesen Strapazen steht am Ende, und das ist der Unterschied, garantiert die Herrlichkeit bei Jesus. Wenn du dies alles bedacht hast und immer noch willst, dann werde Christ. Jeder, der Christ ist, hat diese Entscheidung eigentlich längst getroffen. Aber es macht Sinn, zwischendurch mal innezuhalten und sich zu fragen, laufe ich immer noch? Laufe ich immer noch oder habe ich mir ein Leben angewöhnt, das mich eigentlich abhält? Habe ich immer noch meinen Blick auf Vorbilder gerichtet? Habe ich immer noch Menschen im Blick, die diesen Lauf schon gelaufen sind? Menschen aus der Bibel, Menschen aus meinem Umfeld? Ihr Lieben, das hilft. Die Schwierigkeiten, die du erlebst, die Herausforderungen, die haben andere auch schon erlebt und überlebt. Es macht Sinn, dahin zu schauen und vor allen Dingen macht es Sinn, auf Jesus zu schauen. Denn wenn wir ihn aus dem Blick verlieren, dann kommen wir nicht an. Vielleicht bist du aber kein Christ. Du denkst darüber nach oder auch nicht. Vielleicht bist du einfach so hier. Ich möchte dich einladen, dich dieser Frage zu stellen, zu welchem Ziel führt eigentlich mein Leben? Du lebst dein Leben ja auch. Du läufst ja auch. Aber wo läufst du hin? Wozu führt das Leben, das du lebst? Wohin soll es eigentlich führen? Wo willst du eigentlich hin? Und wo bringt es dich hin? Die Bibel, Jesus selbst, lädt dazu ein, ihm zu vertrauen und seinen Lauf zu laufen.
Jesus sagt, und das glauben wir, weil das das Sinnvollste und Beste ist, was du aus deinem Leben machen kannst. Und noch ein letzter Unterschied zu einem Wettkampf, einem Wettlauf, und damit schließe ich. Das Gute ist, es kommt nicht darauf an, beim Christsein, wer als Erster da ist. Du musst nicht gut laufen können. Bei einem Wettkampf gewinnt einer, alle anderen verlieren. Beim Christsein ist der Sieg garantiert. In dem Moment, wo du Christ wirst, hast du schon gewonnen. Du musst zwar immer noch laufen, aber es ist sicher zugesagt, dass du ankommst. Das ist echt eine runde Sache. Klingt fast so schön, um wahr zu sein, aber das ist typisch Gott. Der macht keine halben Geschenke, sondern wenn, dann richtig gute. Deshalb möchte ich dich herzlich einladen, wenn du noch nicht dazugehörst, dazuzukommen. Und alle, die schon unterwegs sind, wir laufen mal fröhlich weiter. Das Ziel werden wir irgendwann erreicht haben. Amen. Darf ich noch ein Gebet sprechen? Vermutlich schon. Jesus, ich möchte dir ganz herzlich dafür danken, dass du ein guter und treuer Gott bist. Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du diese Strapazen auf dich genommen hattest. Du hattest das ganz sicher nicht nötig, aber wir brauchten das. Du liebst uns Menschen, deine Geschöpfe so unglaublich, dass du dir nicht zu schade warst, hierher zu kommen. Und du wusstest, was dich erwartet. Du hast all dieses Leid auf dich genommen. Du hast die Versuchung auf dich genommen. Du hast die Erfahrung des Todes auf dich genommen, weil du das Ziel vor Augen hattest, weil du im Himmel nicht einfach nur alleine mit deinen Engeln sein wolltest, sondern weil du uns Menschen, die wir so sündig und so verloren sind, bei dir haben wolltest. Und du hast unser Problem gelöst durch deinen Tod und deine Auferstehung. Es ist unglaublich, du bist so gut zu uns. Jesus, danke für die Einladung. Danke, dass so viele von uns das schon glauben dürfen. Danke, dass wir uns in diesem Lauf befinden dürfen. Danke, dass wir nicht alleine laufen. Danke, dass wir uns immer wieder selber reflektieren dürfen. Und danke, dass du an unserer Seite bist und am Ziel bist. Jesus, wir freuen uns auf dieses Ziel. Bitte hilf uns, konsequent und fokussiert auf dieses Ziel hinzuzuleben. Und danke, dass du uns dabei hilfst, uns trägst und an unserer Seite bist. Amen.